Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Mein heutiger Werbepartner ist Subaru. Raus aus dem Gewohnten, rein ins Ungewisse. Subaru sagt dazu, do your do, geh deinen Weg. Mit den neuen vollelektrischen Modellen, die mit Allradantrieb und unvergleichlicher Outdoor-DNA begeistern. Ab 13. Juli beim Subaru-Partner in deiner Nähe. Mehr auf subaru.de.
Das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Ich freue mich sehr drauf. Bei mir zu Gast im Podcast ist Frau Dr. Claudia Richter. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo. Den Doktor leider in Deutschland nicht. Ich habe den DVM, also das macht man immer so hinter, also in Nordamerika habe ich das, weil ich da also die Prüfung nochmal gemacht habe. Also ich bin ja nach Kanada ausgewandert vor 20 Jahren. Und da habe ich dann alle meine Prüfungen nochmal machen müssen. Also die deutschen Prüfungen habe ich hier bestanden. Da habe ich also einen Doktor oder den DVM, den kriegt man da automatisch mit dem Studium und mit den Prüfungen. Aber hier in Deutschland muss man ja dafür eine Doktorarbeit schreiben. Und das werde ich jetzt nach 20 Jahren auch noch nachholen.
Tatsächlich?
Nur damit es, ja, es ist halt, weil ich an der Uni bin, da ist es schon besser, wenn man den Doktortitel hat. Also jetzt so für mich persönlich bedeutet das nicht mehr viel, weil ich den Diplomat habe. Aber an der Uni ist es halt schon besser. Ja.
Genau, und der Diplomat ist ja quasi dann nochmal die Spezialisierung. Also das ist quasi dann eigentlich noch ein viel, viel krasserer Abschluss.
Ja, genau. Also da ist eine Residency mit verbunden. Das ist meistens so 3 bis 4 Jahre. Da muss man vorher ein Internship abgeschlossen haben. Und dann muss man halt die ganzen Sachen in der Residency machen. Das ist quasi so, ich würde mal sagen, die höchste Spezialisierung, die man so in der Tiermedizin hat. Also ja, ist schon ganz cool.
Auf jeden Fall.
Bin ich stolz drauf.
Ja, das kannst du auch sein. Also ja. Super spannend auch, was du machst. Wir sind auf dich aufmerksam geworden beim Thema Verhaltensmedizin. Mhm. Also da hast du dich spezialisiert und hast jetzt an der Tierärztlichen Hochschule Hannover eine Sprechstunde zu diesem Thema, wo quasi Hundehalter und Hundehalterinnen sich an dich wenden können, wenn es Probleme gibt. Vielleicht kannst du mal ganz vorab erklären, was verstehst du unter Verhaltensmedizin? Was ist das eigentlich?
Ja, also unter der Verhaltensmedizin, was ist das? Das ist also ein Teil der Tiermedizin. Wir schauen uns quasi so alle Aspekte von einem Verhaltensproblem bei Hunden oder Katzen, also meistens ist es jetzt Hunde und Katzen, aber wir können es theoretisch natürlich auch andere, also ich habe auch Papageien gesehen, einmal ein Hängebauchschwein, aber es geht auch theoretisch mit Pferden und so. Da schauen wir uns eben alle Aspekte an. Das ist also quasi so eher so ein holistischer Approach, wo man sagt, wir schauen uns die medizinische Seite an, was wir halt als Tierärzte können und schauen, dass da es keine organische Ursache quasi gibt für das Problem. Und dann können wir halt natürlich als Verhaltensmediziner theoretisch auch Medikamente verschreiben, wenn wir wirklich eine Verhaltenspathologie haben. Und da sehen wir ja alle möglichen Sachen, von Separationsangst bis zu Angst bei Tierarztbesuchen, bis zu Zwangsverhalten, bis zu auch natürlich aggressionsbedingte Verhalten, also Verhalten, die halt mit Aggression zu tun haben. Also das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der Verhaltensmedizin. Ich hoffe, das macht Sinn.
Absolut. Und das ist super, super spannend. Also viele Themen überschneiden sich ja auch mit dem Hundetrainerbereich. Ihr arbeitet aber auch mit Hundetrainern zusammen, habe ich mitbekommen. Was ist jetzt denn so, wann muss ich dich zu Rate ziehen? Wann reicht der Hundetrainer nicht mehr? Was sind so die typischen Themen?
Ja, also wenn wir jetzt sagen, so ganz einfacher Hundetrainer, also der erste Schritt zum Hundetrainer ist, wäre quasi jemand, der eigentlich... Oder der erste, ich sollte nicht einfacher, sondern der erste Bereich des Hundetrainings ist quasi, wo man Hunden erwünschte Verhaltensweisen beibringt. Also so ganz normale Basisverhalten wie Sitz an der Leine laufen. Und die arbeiten aber zum Beispiel auch mit so kleineren Verhaltensproblemen. Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Verhaltensproblem, sondern eher ein Trainingsproblem. Also zum Beispiel der Hund, der immer an Leuten hochspringt oder so. Das ist mal der erste Bereich in dem Training. Und das würden wir jetzt zum Beispiel, also manche Verhaltensmediziner machen das vielleicht, aber also das ist nicht mein Bereich. Und dann gibt es natürlich auch noch an den zweiten Bereich im Hundetraining. Das sind dann quasi Verhaltens, Modulation, wo wir also versuchen, ein unerwünschtes Verhalten zu verändern. Und da kann dann schon vielleicht auch eine emotionale Reaktion dahinter sein. Und da versuchen wir eben, diese emotionale Reaktion zu verändern von einer eher negativen, und das ist ja eigentlich unerwünscht meistens, dass es in irgendeiner Weise in Angst oder sonst irgendwas zugrunde ist. Und dann das in eine eher positive Reaktion zu verändern. Und das kann man natürlich mit Verhaltensmodulation auch machen. Und da ist eigentlich so der Überschnitt zwischen Verhaltensmedizin und einem Trainer. Wir geben als Tierärzte natürlich, schließen wir die medizinischen Sachen aus, behandeln die medizinischen Sachen und dann behandeln, also die Tiere, die meistens zu mir kommen, ich sehe ja schon so ein bisschen so die Spitze vom Eisberg, die meistens halt schon schlimme Verhaltenspathologien haben, die kriegen dann auch Medikamente oftmals, aber wir verschreiben auch Verhaltensmodulation. Und ich gebe meistens so ein bisschen die Basis von dem, was wir wollen und was wir wollen, dass sie nicht machen. Zum Beispiel, dass wir keine Bestrafung benutzen oder sowas. Ich empfehle aber dann, dass Leute mit einem erfahrenen Trainer zusammenarbeiten an der Verhaltensmodulation. Also jemand, der sich auch mit Verhaltensmodulation und nicht mit, also die, das machen, viele Trainer machen ja beides. Aber ich will schon jemanden, der auch in der Verhaltensmodulation Erfahrung hat und mit dem ich dann gut zusammenarbeiten kann. Das ist vielleicht so ein bisschen, diese Überschneidung ist halt eben vor allem in diesem Verhaltensmodulationsbereich. Mhm. Und ich helfe dann eben bei Tieren, wo die Verhaltensmodulation alleine nicht genug ist, um eine emotionale Reaktion zu verändern, wo wir dann wahrscheinlich medizinisch eingreifen müssen und natürlich auch ausschließen müssen, dass nicht etwas Organisches vorliegt.
Also ganz spontan denke ich jetzt so an extreme Angsthunde vielleicht. Oder vielleicht irgendwas, wo ja ein ganz schlimmes Trauma stattgefunden hat. Oder ja, was sind so die Fälle, die bei dir aufschlagen?
Also die Fälle, die oftmals zu mir kommen, sind so, ja, so diese extremen Angsthunde, wo wirklich, wo einfach die Reizschwelle für diese Angst so niedrig ist, dass man auch nicht irgendwie eingreifen kann. Weil in der Verhaltensmodulation versuchen wir ja unter der Reizschwelle zu arbeiten und dann mit Desensibilisierung und Gegenkonditionierung und anderen Methoden diese Reizschwelle quasi zu erhöhen und langsam hoffentlich, dass sie dann irgendwann wegfällt, damit dieser Auslöser eben kein Reiz für Angst mehr ist. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann trete ich mit dazu bei einem, zum Beispiel einem extremen Angsthunden, die halt einfach zum Beispiel gar nicht das Haus verlassen können. Eine andere große ist Zwangsverhalten, also zum Beispiel Schwanzjagen oder Schatten- und Lichtjagen, solche Sachen, das ist ganz, ganz häufig. Dann auch zum Beispiel Aggressionen. Also ich arbeite vor allem zusammen mit Leuten, mit Hunden, die halt Aggressionen vor allem im Haushalt zeigen, also gegenüber den Besitzern oder der Familie oder auch Katzen natürlich. Tiere, die sehr viel Angst bei Tierarztbesuchen haben und da eben auch in irgendeiner Weise natürlich traumatisiert worden sind. Separationsangst, die auch nicht, also die über dieses so, ja, ich bin ein Welpe und ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt in einem neuen Haushalt bin, sondern wirklich die darüber halt hinausgeht und die halt auch zum Beispiel, wo die Verhaltensmodulation, wo man das so langsam aufbaut, dass man den Hund immer länger allein lassen kann, wo das eben einfach immer wieder auseinanderfällt irgendwann. Und dann auch noch Hunde mit und Katzen mit kognitive Dysfunktion, das heißt also diese Altersdemenz. Wenn das auftritt, da kann man auch schon relativ viel noch machen und vor allem präventiv sehr viel arbeiten. Ich muss jetzt so gucken, dass ich nichts vergessen habe. Ich glaube, das war so die, das sind so die häufigsten Fälle, glaube ich, die wir sehen. Geräuschangst ist dann andere noch so. Ich habe jetzt zum Beispiel morgen einen Hund mit, der hat tierische Angst vor Feuerwerkskörpern an Silvester. Das ist zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Aber es gibt immer wieder, also hier an der Uni vor allem, sehe ich immer wieder was, wo ich denke, ach, das habe ich aber auch so noch nicht gesehen.
Ja, wow, das ist ein riesiges Feld, was ihr da abdeckt und sicher unfassbar spannend, aber glaube ich auch umfassend und schwierig, stelle ich mir das auch vor.
Ja, also ein anderes Feld, was wir, und das ist so ein bisschen das, was ich sehr, sehr interessant finde und auch einer der Gründe, warum ich speziell an die Uni gekommen bin, sind halt Tiere, die so andere Komorbiditäten haben, wo wir also ein Verhaltensproblem haben, das entweder aus einem medizinischen, organischen Problem entstanden ist Oder wo wir beides haben und sagen, okay, wir wissen zwar nicht, was da zuerst da war, das Huhn oder das Ei, aber beide müssen behandelt werden. Oder wenn man halt vermutet, dass irgendwas medizinisches, organisches vorliegt, aber wir sehen nur, dass das Verhalten halt verändert ist. Und das sehe ich zum Beispiel sehr, sehr oft, dass Hunde zu mir gebracht werden. Ein ganz, ganz häufiges Problem ist es, dass sie in der Familie halt auf einmal Aggression zeigen. Und das deutet sehr, sehr häufig auf Schmerzen hin und das wird halt sehr, sehr häufig einfach verpasst. Und dann sagen die Besitzer, ach nee, das muss unbedingt in die Verhaltensmedizin und dann schicke ich die aber meistens erstmal in die Orthopädie oder in die Neurologie oder sowas. Aber das ist halt das Schöne hier an der Uni, dass wir halt miteinander arbeiten können und dass ich das gleich verbinden kann. Und das ist so ein bisschen die Nische, die ich in der Verhaltensmedizin, als ich noch in Kanada war, so ein bisschen ausgearbeitet habe. Und deswegen habe ich mich entschlossen, aus meiner eigenen Praxis in diese größere Praxis, wo ich eben Zugang zu diesen ganzen super genialen Leuten hier habe und jeden Tag irgendwie was Neues lerne selber. Also das finde ich super hier. Das macht mir echt Spaß.
Mega. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es jetzt in der Tierklinik oder überhaupt in der Tiermedizin sowas gibt, oder? Also das ist relativ was
Ja.
Spezielles eigentlich, ne? Dass man sagen kann, ich gehe da wirklich zu einer Verhaltensmedizinerin.
Ja, also relativ, also diese spezielle Ausbildung, die ich jetzt habe, diesen Diplomat, das gibt es so in Deutschland im Moment gerade nur noch eine andere Person. Und die arbeitet in einem anderen Bereich, also die sieht jetzt keine Privatpatienten. Es gibt aber auch die Fachtierärzte für Fachtierärzte für Verhalten, heißt es, glaube ich, in Deutschland. Und da haben die Unis, also ich weiß, dass die Uni München einen hat. Ich weiß, dass Gießen mal jemand hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch jemanden haben. Das wusste ich nicht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bin halt erst seit 6 Monaten hier und ich muss erstmal hier so die Leute hier erst kennenlernen. Aber so langsam strecke ich meine Fühler ein bisschen aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Berlin und Leipzig jemanden haben oder ob die eine Fachabteilung für Verhaltensmedizin haben. Und dann gibt es natürlich einige Privatpraxen auch in Deutschland für Verhalten. Aber so speziell dieses Diplomat of Veterinary Behavior, das gibt es im Moment nur noch eine andere Person in Deutschland. Ja.
Sehr cool. Manchmal habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass grundsätzlich, wenn man jetzt hier zum Tierarzt um die Ecke geht, dass der gar nicht wirklich so viel Plan hat von Verhalten. Das ist jetzt vielleicht lehne ich mich jetzt hier auch weit aus dem Fenster, aber was mir auch schon mal zu Ohren gekommen ist, tatsächlich, dass es auch jetzt in einem Tiermedizinstudium jetzt nicht so großartig behandelt wird. Kannst du das so bestätigen oder?
Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und das ist so also irgendwie auch ein bisschen einer meiner Ziele, dass das eben verändert wird. Und hier an der Uni ist es, die Leute sind hier, also die Uniklinik leiten, sind da super offen dafür. Aber es ist, glaube ich, so, Verhaltensmedizin selber ist nicht viel in dem Curriculum drinnen im Allgemeinen. Und das natürlich zu verändern ist vor allem in Deutschland mit der Bürokratie nicht ganz so einfach. Aber das ist auch in Nordamerika ein Problem. Also das war in Kanada auch ein Problem, dass da nicht alle Universitäten das haben. Und dadurch entsteht natürlich dann auch diese Lücke, dass ich habe das selber, ich war selber lange in der Allgemeinpraxis mir war das dann auch immer sehr, sehr unangenehm, wenn ich das nicht behandeln konnte, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich das behandeln soll, weil mir das nie einer beigebracht hat. Und man muss dann halt, vor allem in der Allgemeinpraxis, muss man ja so ein Riesenwissen haben. Man muss was über Zähne wissen, man muss über die Orthopädie und heutzutage wird es ja immer mehr, also das wird ja auch von den Allgemeinpraktikern immer, immer mehr erwartet. Und das ist halt dann schwierig, auch diese Informationen zu bekommen. Und dadurch, dass es eben auch in uns Verhaltensmedizinern relativ wenige gibt, gibt es auch wenige Kurse und Fortbildungsmöglichkeiten. Und das ist so, und langsam wird es besser und besser. Und ich glaube, die Leute erkennen das mehr und mehr, wie wichtig das ist, weil man ja überlegen muss, dass ja alles, was ein Tier macht, ist Verhalten, ja. Und ich weiß, dass jeder Spezialist sagt, oh, mein Gebiet ist das Wichtigste, aber ich glaube, dass ich eigentlich auch recht habe in der Verhaltensmedizin, aber das sagt natürlich jeder. Aber man muss halt immer bedenken, dass alles, was ein Tier macht, ist Verhalten und jede Verhaltensveränderung, wenn das eine Lahmheit ist, ist es eigentlich auch eine Verhaltensveränderung. Gell? Natürlich, ein Tier kommt meistens nicht zu mir, weil es lahm ist, aber sehr, sehr viele Tiere kommen zu mir mit einem Verhaltensproblem und ich sehe dann, dass sie zum Beispiel lahm sind. Also, das ist schon, ich glaube, da gibt es schon Luft in der Ausbildung für Tierärzte. Aber ich glaube, es wird auch langsam besser. Also, es wird immer mehr. Und ich glaube, die Leute erkennen das, die Klinikleitungen und die Universitätsleitungen erkennen das und bemühen sich sehr.
Jetzt hattest du schon angesprochen, dass dein Job natürlich auch ist, hier und da das ein oder andere Medikament zu verschreiben. Ich glaube, viele haben gleich den ersten Gedanken, ah ja, okay, das sind dann irgendwelche Psychopharmaka für Tiere, irgendwelche Ruhigsteller. Das ist ja nicht immer der Fall. Vielleicht kannst du das ein bisschen differenzieren.
Ja, also mir ist das alles super wichtig, weil das ist so dieses, also ich finde das ein super interessantes Thema und ich rede da auch immer und ich versuche das immer gleich mit den Besitzern vorher schon zu besprechen, dass es mir wichtig ist, wenn wir Medikamente verschreiben, dass das Ziel davon ist, die Angst zu reduzieren oder was auch. Also meistens ist ja Angst oder bei Kompulsivverhalten ist es was anderes. Also wir versuchen das zu reduzieren, aber nicht das Tier ruhig zu stellen oder zu sedieren. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn ich ein Medikament verschreibe für den täglichen Gebrauch, dass sich das Tier nicht im negativen Sinne verändert. Also ich erkläre das manchmal so, dass ich so zwei Teile im Moment habe, wenn die Tiere zu mir kommen. Ich habe also die Persönlichkeit, also das, wie das Tier eigentlich ist und wie das Tier vielleicht auch 90% der Zeit gegenüber den Besitzern ist, nur wenn es dann den Auslösern ausgesetzt wird, dann kommt dieser andere Teil raus und das ist diese Angst und die Unruhe und die Nervosität und dann die daraus resultierenden Verhalten. Und wenn die zu mir kommen, ist es oftmals so, dass eben dass diese Angst und Nervosität diese Persönlichkeit sehr unterdrückt und auch dass die oftmals nur für die Besitzer zu sehen sind und manchmal noch nicht mal für die Besitzer. Und was ich machen möchte, ist, dass ich das halt umdrehe. Das heißt, das Tier wird sich natürlich schon verändern und das soll sich auch verändern, weil wir haben ja eine unerwünschte Verhaltensweise. Das soll aber nur zum Guten gehen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass jemand, der das Tier von außen sieht, dass die erkennen, dass das Tier auf Medikamenten steht. Außer, dass sie vielleicht sagen, hey, ich habe deinen Hund vorher noch nie gesehen, der kommt eigentlich nie raus, wenn ich zu dir komme, aber jetzt kommt er auf einmal raus und der bellt mich nicht die ganze Zeit an und der ist auf einmal, hat er weniger Angst. Also mir ist das sehr, sehr wichtig und wenn ein Tier über die ersten ein, zwei Wochen sediert ist, wo sie sich dran gewöhnen müssen, wenn ein Tier über die ersten ein, zwei Wochen Verhaltensveränderungen zeigt, die negativ sind oder die übermäßig sediert sind, dann ändern wir auch das Medikament. Also für mich ist das super wichtig, dass Psychopharmaka nicht dazu da sind, Tiere ruhig zu stellen, außer in spezifischen Situationen natürlich. Jetzt für einen Tierarzt oder sowas ist mir das egal. Ich möchte auch gerne zu meinem Zahnarzt gehen und einfach sediert sein und rauslaufen und sagen, kann mich nicht erinnern, was die gerade gemacht haben. Das ist okay, aber so im täglichen Leben sollten die nicht sediert sein und sollte das einfach die Angst reduzieren, sodass wir die Lernfähigkeit verbessern. Beantwortet das deine Frage? Also macht das so ein bisschen Sinn?
Absolut, absolut. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich meine, du willst dem Tier auch nur helfen und nicht einfach nur ein Problem abstellen. Und deswegen ist ja auch die Trainingsbegleitung so wichtig, dass man halt auch einen Trainingsplan verfolgt. Gibt es noch sonst andere Medikamente? Also so Thema Schilddrüse oder so, da sagt man ja auch immer, das kann das Verhalten verändern. Gibt es sowas auch?
Ja, also hier gehen wir dann quasi in den medizinischen Bereich. Also wenn wir ein Tier sehen, der auch Anzeichen von Schilddrüsen, also bei Katzen ist es meistens eine Überfunktion und bei Hunden ist es meistens eine Unterfunktion. Wenn wir das sehen und das Labor das auch bestätigt, ja. Aber wenn das Labor das nicht bestätigt, dann geben wir zum Beispiel Schilddrüsenmedikamente nicht. Aber das ist eben ein bisschen der Sinn und Zweck von dieser veterinärmedizinischen Verhalten oder Verhaltensmedizin im Veterinärbereich, ist, dass wir eben rausfinden, gibt es da eine unterliegende oder gibt es eine medizinische Erkrankung und dann, wie beeinflusst diese Erkrankung das Verhalten? Weil manchmal habe ich auch zwei Sachen. Ich habe eine medizinische Erkrankung und eine Verhaltenserkrankung und natürlich beeinflussen die sich, aber das muss nicht unbedingt so sein, dass das Verhalten nur von der medizinischen Erkrankung verursacht ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe oder zum Beispiel heute habe ich mit einer Studentin gesprochen und ihr Hund hat immer so eskalierendes Verhalten im Auto gezeigt, hat immer mehr Angst im Auto und dann haben wir ja gesagt, okay, das häufigste dafür oder einer der größten Gründe dafür ist, dass es den Übel im Auto ist und es muss nicht unbedingt heißen, dass die sich erbrechen, sondern dass die einfach, denen geht es einfach nicht gut im Auto und dann eskaliert dieses Verhalten. Jetzt ist das aber vielleicht schon seit 6 Monaten so. Selbst wenn wir diese Übelkeit jetzt behandeln, hat natürlich dieser Hund gelernt, jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, tut mir der Magen weh. Das heißt also, selbst wenn wir die Übelkeit wegnehmen, kann das Verhalten trotzdem weiterhin noch bestehen. Das heißt, wir müssen die Übelkeit behandeln, aber wir müssen jetzt dann auch das Verhalten behandeln. Aber es geht nicht, ohne dass wir die Übelkeit behandeln. Also das ist so ein bisschen der Sinn der Verhaltensmedizin, dass man diese beiden Sachen so ein bisschen auseinanderzieht und guckt, wie beeinflussen die sich. Und meistens muss man alles behandeln. Und das sind halt eben, da wird dann medikamentös eingegriffen, je nachdem, was die medizinische Ursache ist.
Ja, Wahnsinn. Also das sind wirklich, also ich überlege gerade, weil es könnte ja irgendwie alles sein, dass irgendwie, also jedes Verhalten kann ja irgendwie so eine Ursache haben. Also eigentlich bist du für alle zuständig so.
Es ist auch oftmals so, also dass ich so der Koordinator bin,
Ja.
dann, wenn ich dann so ein Tier kriege, also vor allem ältere Tiere, die halt auch mehrere Erkrankungen haben, dass ich dann sage, okay, also wir müssen dann jetzt morgen in die Innere gehen und dann übermorgen in die Chirurgie, weil wir auch noch irgendwie dann natürlich eine Lahmheit gefunden haben und dann hat der chronischen Durchfall und so, dass ich das dann so koordiniere und dann entscheiden muss, okay, was muss ich von meiner Seite aus noch machen? Deswegen finde ich es halt hier so gut. Als ich meine eigene Praxis noch hatte in Vancouver, war es halt so, dass ich alleine war und ich musste dann die anderen Spezialistenpraxen kontaktieren und dann konnte ich vielleicht in der Inneren ersten Termin in 6 Monaten bekommen, während ich hier kriege ich halt einen in den nächsten 2 bis 4 Wochen oder so. Oder ich kann halt auch einfach einen Flur runterlaufen und sagen, hey, könnt ihr mir mal ganz kurz helfen? Und dann kann ich vielleicht schon anbehandeln, bis die den halt in der Inneren sehen können. Also das ist schon oftmals so, weil die auch oftmals zu mir kommen und es nicht wissen, dass das eigentlich gar kein Verhalten, ursprünglich kein Verhaltensproblem war, dass ich so ein bisschen der Koordinator dann für alles bin. Ja,
Ergibt absolut Sinn dann, dass es diese Sprechstunde bei euch gibt. Sehr, sehr cool. Hast du vielleicht noch die ein oder andere Story, die dir in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch aus deiner Zeit in Vancouver, wo du sagst, das war ein sehr spannender Fall und so haben wir es hinbekommen?
es gibt natürlich viele. Also, so 2, 3 Fälle, die mir so, also der eine war ein Hund, der wirklich ganz, ganz große Angst vor dem Tierarzt hatte. Wir hatten so einen ähnlichen Fall hier auch. Und das war ein recht großer Hund, also der war, glaube ich, 45 Kilogramm Schäferhund. Und das ist natürlich dann auch für die tiermedizinische Klinik oder Praxis auch sehr, sehr gefährlich, wenn so ein Hund Angst hat, weil die halt dann eher in Aggression ausarten. Und der hatte wirklich seit 3 oder 4 Jahren keinen Haustierarzt mehr, weil keiner den Hund anfassen konnte. Und wir haben da wirklich ganz, ganz eng mit dem Tierarzt zusammengearbeitet, dass wir diesen Besuch koordinieren können. Dann haben wir Medikamente verschrieben, damit der Hund eben ruhiger ist. Und in diesem speziellen Fall haben wir die Medikamente so verschrieben, dass der Hund also sehr, sehr sediert ist und dann man hingehen kann und also eine Injektion geben kann, was man vorher einfach nicht konnte. Es war einfach zu gefährlich. Und wir haben auch gleichzeitig mit einem Trainer zusammengearbeitet, die eben daran gearbeitet haben, dass die Besitzer überhaupt ein paar Sachen machen kann, damit wir den Hund überhaupt in die Praxis kriegen können und untersuchen können, impfen können, Blut abnehmen können. Und der hatte noch 1, 2 Sachen. Und das hat wirklich, wir haben das alles super koordiniert und es war so viel Planung und so viele E-Mails hin und her zwischen diesen 4 oder 5 Parteien. Und das hat so gut geklappt. Und dieser Hund hat nach 3 oder 4 Jahren endlich mal eine richtig gute Untersuchung bekommen. Und die Besitzerin war super happy. Also das war ein Fall, der mir so, der immer so im Hinterkopf ist. Und dann war noch ein Fall, das war sehr, sehr interessant. Das war ein Hund mit Separationsangst. Und die hatte auch noch so einige andere Verhaltensbaustellen. Und ich hatte die schon relativ jung gesehen. Das war eine französische Bulldogge. Weil französische Bulldoggen eigentlich so gut wie immer gastrointestinale Probleme haben, war die eh sowieso schon auf einem hypoallergenen Futter und wir haben die dann auch anbehandelt für die Verhaltensprobleme und das hat aber alles ganz gut geklappt, aber nach so 1,5 oder 2 Jahren haben wir das, was wir nicht unter Kontrolle gekriegt haben, war die Separationsangst und es ist sehr, sehr frustrierend gewesen, obwohl es dem Hund immer sonst sehr, sehr gut ging und die hatte irgendwann hat die Besitzerin zu mir gesagt, ja, immer wenn wir halt versuchen, sie alleine zu lassen mit diesem Medikament, dann frisst sie nicht nur, während sie alleine ist, nicht, sondern sie frisst auch hinterher nicht. Und dann dachte ich, ja, Mensch, also das ist eigentlich ungewöhnlich. Die meisten Hunde mit Separationsangst, sie fressen halt nicht, aber sobald die Besitzer nach Hause kommen, fressen die alle Leckerlis, die man dagelassen hat. Und dann haben wir diesen Hund, also wir waren nach 2 Jahren bei 10 Minuten alleine lassen und es ging nicht weiter. Und dann haben wir diesen Hund tatsächlich, ich habe gesagt, okay, wir geben dir jetzt mal ein Übelkeitsmedikament und dann lassen wir sie mal alleine und dann konnten wir diesen Hund tatsächlich 2 Stunden alleine lassen. Das war eben so, und sie hatte eigentlich sonst keine gastrointestinalen Anzeichen. Und dann habe ich die in die Innere geschickt und die Innere hat auch gesagt, ja, also weiß nicht irgendwie, aber naja, gut, machen wir halt mal einen Ultraschall. Und dann habe ich tatsächlich einen Ultraschall gemacht und dann hatte die eben so eine relativ schlimme gastrointestinale Erkrankung. Und wir haben dann das Futter nochmal auf ein anderes, unterschiedliches, mit einem niedrigen Fettgehalt umgestellt. Und seitdem kann der Hund eben auch alleine bleiben. Und das war auch für mich so eine große Lehre, dass man halt diese auch ganz subtilen Anzeichen von medizinischen Erkrankungen einfach nicht ignorieren kann, weil das halt wirklich diesen Hund auch, wenn dann so an dem tagtäglichen Leben war das okay, aber dann hat man diesen kleines bisschen Stress dazu und das hat dann die Übelkeit so schlimm gemacht, dass das einfach nicht, dass sie das nicht tolerieren konnte und das war, ich fand das einfach super interessant, also so, aber das mag ich an der Verhaltensmedizin, es ist so ein bisschen so ein Puzzle, weißt du, so ein, ja, tun wir alles zusammen. Ein bisschen noch hier, ein bisschen da und dann geht's.
Mega interessant, mega, mega spannend.
Ja.
Wie viel musst du auch so ein bisschen, weiß nicht, Beistand sein für die Menschen? Weil teilweise, glaube ich, sind es schon auch Dinge, die ganz schön an den Nerven zehren und auch den Alltag so ein bisschen erschweren mit einem Hund, der wirklich jetzt, ja, schon allein, dass er nicht alleine bleiben kann. Da musst du ja deinen Alltag total umstellen oder wenn es dann eben so Angstproblematiken sind, das ist, glaube ich, auch für die Besitzer ziemlich heftig.
Ja, also da gibt es auch Studien drüber, dass dieses Caregiver-Syndrom, dass das also vergleichbar ist mit einer Person, die sich um einen kranken Menschen kümmert. Und so Verhaltensprobleme, also es ist eine Sache, es gibt ja auch chronische medizinische Probleme, die sehr, sehr belastend sein können, aber Verhaltensprobleme sieht man ja zum Beispiel auch sehr, sehr oft in jungen Hunden. Und wenn man sich so ein Welpe kauft, dann denkt man ja nicht daran, ich muss jetzt für die nächsten 2 Jahre in der Verhaltenstherapie sein mit diesem Hund, sondern man will rausgehen, man will Spaß haben mit diesem Hund, aber man will ihn auch mal alleine lassen können. Und oftmals werden diese Leute sehr, sehr verurteilt, dass es irgendwie ihr Fehler ist. Aber es gibt genetische Erkrankungen, es gibt Erkrankungen, also Hunde, die einfach von Anfang an was, ist einfach die Chemie im Kopf nicht stimmt. Und ich glaube, und das ist ein großer Teil von meiner Verhaltensberatung und ich versuche da auch immer empathisch zu sein und die Leute nicht zu verurteilen, weil ich kann dir sagen, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, die haben schon sehr, sehr viel Judgment erlebt und Verurteilung erlebt und meistens ist es wirklich nicht ihr Fehler. Und selbst wenn es ihr Fehler irgendwann mal gewesen ist, weil sie, keine Ahnung, viel Bestrafung benutzt haben oder sonst irgendwas, hilft mir das ja jetzt auch im Moment nicht. Wenn ich jetzt sage, ach, das ist alles dein Fehler, das bringt dir überhaupt nichts, weil das bringt dem Hund auch nichts. Und ich helfe damit gar niemandem, sondern ich sage immer, das kehren wir jetzt unter den Teppich, jetzt machen wir es anders. Und es ist ja nicht so, dass ich mich mit dem Hund hinsetzen kann und sagen kann, du tust mir so leid, dass wir das gemacht haben oder dass du hier jetzt so ein traumatisches Erlebnis hast, sondern was wichtig ist, wie können wir vorwärts gehen, wie können wir dem Hund und der Familie helfen und dass wir eben auch verstehen, dass es wirklich schwer ist, vor allem so Separationsangst. Das kann super isolierend sein. Und ich glaube, Empathie ist da so, so wichtig, denen auch einfach mal zuzuhören und zu sagen, ja, das ist scheiße. This sucks. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist was, was ich auch ein bisschen lernen musste selber. Also, aber habe ich auch gelernt durch meine eigenen Hunde. Ich hatte auch 2 verhaltensproblematische Hunde in den letzten 10 Jahren. Und ja, es ist nicht immer einfach. Aber ja.
Ja, Wahnsinn. Nee, und das ist gerade heutzutage, wenn man macht irgendwie Facebook oder Instagram auf und überall sind die perfekten Hunde, die alles können, und dann stehst du da und denkst dir, oh nein, bei uns läuft alles schief, aber es ist halt. Da steckst du nicht drin. Also viele Hunde bringen so ihr Päckchen mit und auch ja von klein auf schon. Also ja, vielleicht hier auch nochmal der Appell, gucken, was holt man sich da ins Haus und wo kommt das her? Ich finde, das macht wahnsinnig viel aus. Selbst dann ist man nicht davor gefeit, dass irgendwas schief läuft, aber das hilft schon sehr.
Es hilft auf jeden Fall, dass man guckt, wo der Hund herkommt und dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einen Hund, also ich meine, selbst wenn ich mir einen Welpe vom Züchter hole, die sind auch, ich habe sehr, sehr viele Hunde, die vom Züchter kamen, Das ist, die sind auch nicht perfekt und da kann man auch nicht voraussehen. Und man kann ja auch nicht voraussehen, was manchmal hat man ja über ein traumatisches Erlebnis auch keine Kontrolle.
Absolut.
Also man kann alles richtig machen und dann läuft es halt trotzdem nicht gut.
Ja.
Aber man sollte schon sich ein bisschen einfach darauf vorbereiten, dass halt, das ist ein Lebewesen, das in den Haushalt kommt. Und das ist nicht immer so das, was wir davon erwarten. Und dass es halt Probleme geben kann und dass man sich halt Frühhilfe sucht. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich nicht, dass man nicht ewig wartet. Weil je länger, ich sage immer, das ist so wie Fahrradfahren lernen. Je besser, je mehr du das machst und je mehr du übst, desto besser wirst du drin. Das ist aber mit negativen Verhaltensweisen genauso. Das heißt also, je mehr der Hund übt, dass er andere Hunde anbellt, desto besser wird er auch und desto mehr merkt er halt, ja gut, wenn ich die anderen Hunde anbelle, weil ich Angst vor denen habe, dann gehen die halt weg. Und dann lernt er, dass das Bellen eigentlich am besten funktioniert. Und dann ist es natürlich, wird es immer schwieriger, das Verhalten loszuwerden, weil du lernst auch nicht, auf einmal kannst du nicht mehr Fahrrad fahren, das ist eigentlich unwahrscheinlich, weil du hast das so viel geübt, dass du es, ich bin jetzt auch seit 10 Jahren mal wieder aufs Fahrrad gestiegen hier in Hannover, fahre ich immer mit dem Fahrrad jetzt und ich konnte das einfach noch. Vielleicht kann ich nicht mehr freihändig fahren, aber dafür bin ich auch zu alt. aber das ist so, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man sich im Klaren ist, wenn man ein Tier in sein Leben bringt, dass diese Tiere Lebewesen sind, die Verhaltensweisen haben, die nicht immer perfekt sind und das ist vielleicht, die haben eine Persönlichkeit und das kann sein, dass es nicht den Erwartungen entspricht und darüber muss man sich bewusst sein, das ist genau wie ein Kind. Und glaube ich, das andere, was viele Leute vergessen, ist, dass Tiere auch das Recht haben zu sagen, hey, das will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Und dass wir unsere Aufgabe ist, das zu respektieren und ihnen dann vielleicht einen besseren Weg beizubringen, wie wir was vielleicht gemacht werden muss, dann erreichen können, wie zum Beispiel Tierarztbesuche oder sowas, dass wir eben andere Wege finden und das nicht erzwingen. Es gibt natürlich Situationen, Notfälle, wo man was erzwingen muss, aber es gibt auch da meistens einen Weg, wie man das besser behandeln kann und besser angehen kann. Das ist, glaube ich, so mein größter Appell an Menschen, weil ich habe auch bei meinem zweiten Hund nicht, also die ist der Grund, warum ich in der Verhaltensmedizin bin und ich vermisse sie jetzt noch jeden Tag. Ich habe die von Herzen geliebt. Aber es gab auch Tage, wo ich diesen Hund am liebsten irgendwo angebunden hätte und weggelaufen wäre, weil ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Aber dann habe ich auch realisiert, dass es ja eigentlich mehr mein Problem war. Und dass es ja sie mir eigentlich nur gesagt hat, hey, ich habe echt Angst vor anderen Hunden. Und ich habe halt gelernt, dass es so am besten ist und so die Hunde wegbleiben. Und ja, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, das muss man wissen, wenn man ein Tier in sein Leben bringt. Genauso wie ein Kind letztendlich.
Ja, so Sachen sind immer irgendwie die größten Lehrmeister, auch wenn die immer ganz schlimm sind. Also ich fühle das sehr und ich finde das wahnsinnig cool, was du machst. Schön, dass du zurück in Deutschland bist.
Dankeschön, freue mich auch.
Ja, mega. Und ich glaube, du hast jetzt ganz vielen auch nochmal so ein bisschen Hoffnung gegeben, die wirklich auch mit einem Hund daheim sitzen, der nicht so einfach ist, dass man eben ja über Training hinaus vielleicht auch nochmal was machen kann und nochmal gucken kann, an welcher Stellschraube kann ich nochmal ein bisschen drehen, was kann ich noch verändern, wie kann ich das Leben des Hundes auch so ein bisschen verbessern, weil das ist ja, glaube ich, auch immer so das Ansinnen von uns, dass wir immer gucken, dass wir unseren Hundis auch gerecht werden und dass das alles passt. Und wenn die dann nur Stress haben und nur Angst haben, das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, dass wir die Lebensqualität, das wollen wir ja alle, dass unsere Hunde glücklich sind. Also, das ist so irgendwie das Wichtigste für mich. Und für mich gibt es eigentlich nichts Besseres, wenn jemand zurückkommt und sagt, neulich hatte ich jemanden, da haben wir auch, der Hund hatte irgendwie so gar keine. Der hat so eine Angst vor Menschen gehabt und hat eigentlich immer auch in seinem eigenen Haus, weil natürlich sind die Besitzer auch Menschen und die haben diesen wunderbaren Hund in ihr Leben gebracht und haben den seit einem Jahr nicht anfassen können. Und das ist natürlich für keinen eine gute Situation. Die haben gesagt, uns geht es nicht darum, dass wir den Hund anfassen können, sondern uns geht es darum, dass der Hund nicht ständig in Angst lebt. Und dann haben wir die Medikamente angefangen und was mir so der Kommentar nach 3 Wochen Medikamenten hat sie gesagt, wir können ihn zwar immer noch nicht anfassen und er hat immer noch Angst vor uns, aber wir haben jetzt schon eine deutliche Verbesserung gesehen und er kann jetzt endlich mal Hund sein und er hat angefangen zu spielen im Garten mit dem anderen Hund. Und das für mich hat mir so richtig so Gänsehaut gegeben, weil das ist genau das, warum ich mache, was ich mache, weil dieser Hund, das ist so schön, das zu sehen. Und die Besitzerin war so glücklich darüber und die hat wirklich kein Interesse, wenn der Hund das nicht will, sie hat kein Interesse, den Hund anzufassen. Natürlich wäre es schön, wir uns alle freuen, aber wie wichtig das ist, dass der nicht ständig in Angst lebt. Und das war wirklich wunderschön. Also solche Momente liebe ich.
Davon ja, sehr ich cool. Auch. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch unter den Podcasts auch die Infos zu eurer Sprechstunde verlinken. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, was so der schnellste Weg ist, wenn ich sage, boah, das hört sich voll gut an, ich würde mega, mega gerne mal zu dir kommen mit meinem Hund. Was muss ich tun?
Auf die Webseite von der Kleintierklinik an der TIHO, also die Tierärztliche Hochschule Hannover gehen und da unter, also Kleintierklinik und dann in den Fachgebieten gibt es Verhaltensmedizin und da sind 2 Formulare. Wenn man die ausfüllt, dann kontaktieren wir die Leute innerhalb von 1 bis 2 Wochen und machen dann einen Termin. Und die Termine sind erstmal via Telemedizin, wo wir die Vorgeschichte besprechen, weil ja viele Hunde auch hier so viel Angst haben, dass wir das ein bisschen planen können. Und dann ist ein Termin hier. Wir machen aber auch rein telemedizinische Beratungen, wo wir mit den Besitzern sprechen. Das ist dann nur über Tele. Also wenn wir zum Beispiel in München oder also in München haben sie ja Verhaltensmedizin, da brauchen wir niemanden hierher hoffentlich holen. Aber wenn jemand ein bisschen weiter weg wohnt, dann kann man das machen und dann wird an den Tierarzt eine Empfehlung geschrieben quasi. Also das ist dann eine, wir denken, das sind die Differentialdiagnosen, denken Sie mal an das und dann ist es so eine Empfehlung für eine Behandlung. Es liegt aber dann bei dem Haustierarzt, den Hund zu behandeln. Also das machen wir auch, ja.
Perfekt. Packen wir auf jeden Fall noch den Link dazu unter den Podcast. Liebe Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist rar gesät, du hast wahnsinnig viel zu tun, musst dich da jetzt ganz neu einarbeiten in der Klinik. Also ich freue mich total, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank
fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich rede ich immer gerne über die Verhaltensmedizin.
Super, danke dir und alles Gute in Hannover.
Danke, dankeschön.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.